Wenn ich so in eine Gemeinde reinkomme, dann spüre ich einfach, wir sind eine Gemeinde. Egal, welche Konfession wir jetzt gerade sind. Und für mich ist eine Freude, hier zu sein, auch für meinen Kollegen Ricardo und auch meinen Freund Sebastian. Ist auch extra angereist aus Hasselbach, ne? Irgendwo oder in der Nähe irgendwo hier. Schön, dass wir hier zusammen sind und dass wir Gottesdienst feiern können. Das bedeutet ja, dass wir Gott feiern, Jesus Christus in unserer Mitte. Er ist in der Mitte, weil wir uns in seinem Namen versammelt haben, ist er mitten unter uns. Wir sind in seinem Auftrag hier. Und ich glaube, die Versammlung der Heiligen, das ist so, dass die Mitte des Christseins, das, was uns verbindet, was uns stärkt, ermutigt. Wir brauchen einander und es ist gut, dass wir uns so jetzt heute Morgen treffen können. Und ich freue mich auch über eure Bereitschaft, euch einem recht ernsten Thema ganz neu zu öffnen. Ihr wisst ja, ich komme von Open Doors und wir und es geht um verfolgte Christen. Ist nicht schon, wollt ihr mal vielleicht so die erste, da ist die erste Folie. Es geht heute um verfolgte Glaubensgeschwister weltweit und dass wir ihnen heute Morgen den Rücken stärken. Wir haben heute die Möglichkeit, etwas zu tun für sie, dass sie nicht alleingelassen sind, sondern dass sie spüren und erleben, dass Christen im Hintergrund für sie da sind, dass sie ihr einfach erleben, Gebet bewegt den starken Arm Gottes. Ich mag nicht so gerne, wenn man sagt, Gebet hat Kraft, sondern ich mag es lieber, wenn man sagt, unsere manchmal schwachen Gebete bewegen Gott dazu, seine Kraft zur Auswirkung zu bringen. Mit seinem mächtigen, starken Arm etwas zu tun, Wunder zu tun. Egal wie vielleicht schwach wir uns fühlen, wir können etwas bewirken. Ganz druckfrisch der neue Weltverfolgungsindex. Er kam Mittwoch heraus, wieder mit 50 Ländern, in denen Christen einem sehr hohen oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Das Neue an diesem Index ist, dass die gelben Bereiche hier nicht mehr zu finden sind. Man könnte sagen, sie wurden verdrängt durch Länder, die noch härter Verfolgung erleben, wo Christen noch härter einem Verfolgungsdruck ausgesetzt sind. Ich habe mir das auch mal natürlich angeschaut. Drei Länder, wo ich selber war, stehen hier relativ weit oben. Vor 2,25 Jahren war ich in der Zentralafrikanischen Republik auf Platz Nummer 35. Dort wurden die Christen ab 2013/14 von den sogenannten Seleka-Rebellen überfallen geradezu. Kirchen wurden kaputt gemacht, Menschen wurden ermordet, sie wurden vertrieben. Und dann gab es eine Gegenreaktion, die Anti-Balaka, die sogenannten, man nennt sie christliche Milizen, die aber nicht wirklich christlich sind. Sie bauten dann auch so eine Art Miliz auf und die bekämpften sich gegenseitig. Und eine ganz schlimme Situation bis heute, wo ein tiefer Graben durchgeht durch Bewohner, die dem christlichen Glauben angehören und denen, die eher Muslime sind. Oder Äthiopien, da war ich vor gut einem Jahr. Auch dort schlimme Verfolgung, gerade von der zum Beispiel der orthodoxen äthiopischen Kirche, aber auch von anderen auch von Muslimen und so weiter, werden Christen dort hart verfolgt. Und ganz erstaunlich, ich war vor einem Jahr in Mexiko und dieses Land war im letzten Jahr noch auf dem 52. Platz, also gar nicht auf unserem Weltverfolgungsindex zu sehen. Und das ist jetzt ganz weit hochgerückt, auf einmal auf Platz 37. Da hat sich die Situation auch sehr stark verschlimmert. Es gibt die sogenannte katholische Kirche, die man jetzt nicht gleichsetzen kann mit der westlichen katholischen Kirche, wo auch starke Verfolgung von ausgeht, aber auch von anderen starken Kräften. Ja, und heute geht es auch unter anderem um den Iran. Im letzten Jahr auf Platz 9, jetzt auf Platz 8 nach oben gerückt und ganz oben an erster Stelle seit circa 18 Jahren Nordkorea. Wahrscheinlich habt ihr auch davon immer schon gehört, wie schlimm es dort ist, die Straflager, die Gemeinde im Untergrund und was für eine harte Bedrückung dort besteht, dass dieses Land auch hermetisch abgeriegelt ist, man kann nicht irgendwo raus und eine furchtbare Diktatur, Viele, viele Christen beten weltweit dafür, dass sich das ändert. Und sie beten eben aber auch gerade für unsere Geschwister, die solch einem starken Leid ausgesetzt sind, die dann, wenn sie ins Straflager kommen, normalerweise da nicht lebend wieder rauskommen. Da könnte man viel drüber erzählen. Ich glaube, dieses Thema Verfolgung hat es in sich, dass man belastet werden kann. Also, dass man irgendwie so bedrückt wird. Ja, das kennt ihr vielleicht. So, wenn man dann diese Geschichten liest, dann denkt man, ach ja, wie soll ich das alles auch noch aushalten? Es ist ja auf dieser Welt schon manches an Herausforderungen und jetzt auch noch dieses schwere Thema. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Auf Jesus, der alle Gewalt hat. Und da möchte ich gerne so ein paar Gedanken mit euch teilen, weil ich glaube, dass wenn wir unseren Blick ganz neu zu Jesus Christus richten, auf ihn richten und auch zum Himmel, dass wir dann aus einer anderen Perspektive auch beten können und dass wir dann nicht bedrückt werden, sondern dass wir sogar mit Hoffnung und Freude beten können. Und mein Wunsch ist, mein Gebet, dass wir, wenn wir nachher nach Hause gehen, wirklich mit Freude nach Hause gehen und begeistert sind dafür, dass wir etwas tun können und konnten für unsere verfolgten Geschwister und dass Gott wirkt und dass er die Kontrolle hat. Ich will mal so einen Vers hier einblenden. Kolosser 2, Vers 10. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Jesus Christus ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man mal so auf sich wirken lassen. Jesus Christus ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Glauben wir das? Gerade jetzt, wo es an vielen Stellen auch in der verfolgten Gemeinde schwierig wird, auch durch Corona und durch vieles andere, wo es schlimmer wird. Ja, wir sagen heute, es werden nicht mehr nur, wie im letzten Jahr, haben wir noch gesagt, 260 Millionen Christen verfolgt. Jetzt gehen wir schon auf 309 Millionen. Und davor waren es irgendwann mal 200 Millionen und noch ein paar Jahre vorher 100 Millionen. Wir sehen, dass die Verfolgung extrem zunimmt und dass auch andere Dinge schwierig werden in dieser Welt, kritisch werden. Und dann zu wissen, Jesus Christus ist das Haupt, er ist erhoben. Niemand kann ihm widerstehen. Er hat die Kontrolle. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Er ist nicht hektisch und aufgeregt und überlegt, wie können wir das irgendwie hinkriegen. Er sitzt ganz ruhig auf seinem Thron, weil er die Agenda hat. Er hat das Sagen, er hat das letzte Wort. Er ist Alpha und Omega. Und seine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Seine Worte werden bleiben und er wird sicher schon bald ein Friedensreich gründen, wenn er wiederkommt, das für Ewigkeit Bestand hat. Gustav Heinemann hat mal gesagt, der frühere Bundespräsident, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt wieder. Ist das nicht eine der schönsten Aussichten, die wir Christen haben? Wir wissen, unser König aller Könige, der Schöpfer Himmels und der Erden, der Retter, der am Kreuz für uns starb, der auferstand und der von Gott erhoben wurde, er kommt wieder und er hat alle Macht und im Nichts ist ihm entglitten. Er ist nicht aufgeregt und steht irgendwo und läuft rum, sondern er sitzt auf dem Thron. Eine zweite Stelle, die ganz ähnlich ist, in Epheser 1, 20b bis 22. Er hat ihn aus den Toten auferweckt, mit er ist Gott gemeint. Gott hat ihn, Christus, aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier sehen wir wieder eine ähnliche Aussage, so in dem ersten Teil, dass Gott ihn auferweckt hat und ihn hochgesetzt hat über jede Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft und so weiter. Ganz ähnlich wie es auch Matthäus 28, Jesus Christus selber sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Alle Gewalt. Das bedeutet auch die Macht des Feindes. Er hat den Feind besiegt, er hat den Teufel ein für alle Mal besiegt. Warum sehen wir dann aber noch so viel Leid und Elend auf dieser Welt? Warum sehen wir noch so viel Bosheit? Weil Gott den Menschen den freien Willen gibt, sich auch gegen ihn zu entscheiden, gegen Jesus, der für uns am Kreuz starb, den einzigen Weg. Weil er den Menschen die Freiheit gibt, diesen wunderbaren Jesus Christus abzulehnen, das Kreuz abzulehnen und zu sagen, ich kann selber, ich brauche Gott nicht. Und weil Gott den Menschen die Freiheit gibt, nicht das Recht, aber die Freiheit, sich gegen ihn zu entscheiden, deswegen sehen wir so viel Bosheit. Und dann natürlich hat der Feind eine offene Tür mit seiner Bosheit, mit seiner Grausamkeit. Er zerstört, er lügt, er ist ein Lügner, er ist ein Mörder von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge, er ist immer noch der Fürst dieser Welt und dennoch vollkommen besiegt. Und erst wenn Jesus Christus wiederkommt und der Feind gebunden wird für 1000 Jahre, dann wird Jesus Christus regieren mit uns zusammen und dann wird Gerechtigkeit sein. Vorher leben wir in einer Zwischenzeit. Jesus Christus regiert schon, aber weil er den Menschen die Freiheit gibt, sich auch gegen ihn zu entscheiden, weil es noch Gnadenzeit ist, deswegen sehen wir so viel Bosheit und deswegen ist Finsternis neben Licht. Die Finsternis nimmt zu, das sehen wir ja in der Welt, auch in der Verfolgung. Aber das Licht nimmt auch zu, weil immer mehr Christen aufwachen und sagen, Jesus Christus ist der, der wiederkommt. Ich möchte mich ihm ganz hingeben. Ich möchte mich neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, damit ich zu den 5 klugen Jungfrauen gehöre, deren Lampen mit Öl gefüllt sind, die genug Vorrat sozusagen haben, wenn Jesus wiederkommt. Und wir leben, glaube ich, in einer Zeit, ich werde auch gleich so ein Lied singen, das ich vor 11 Jahren gemacht habe, was genau dies aussagt. Nämlich, ich glaube, dass Jesus bald wiederkommt und es ist höchste Zeit, dass wir aufwachen als Gemeinde Jesu in Deutschland, dass wir wach werden zu Jesus und auf ihn schauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass wir keine Angst haben. Wenn ich jetzt so fragen würde, wer von euch hat Angst vor Corona, vielleicht würde sich der eine oder andere melden. Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir brauchen keine Angst haben. Und ich finde es immer traurig, wenn man sagt, Hauptsache gesund. Nicht Hauptsache gesund, Hauptsache gerettet. Und wenn wir mit Paulus sagen könnten, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Können wir das wirklich sagen? Glauben wir wirklich, dass das kommende Reich das beständige Reich sein wird, wo wir für alle Zeit glücklich sein werden in der Gegenwart Gottes, vor seinem Thron als Anbeter? Oder glauben wir noch mehr an die Dinge, die wir sehen und hängen wir innerlich noch an dieser Welt? Oder können wir sagen mit diesem schönen Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir als einziger Weg. Das ist heute ganz entscheidend für uns als Gemeinde. Und wenn wir noch Angst haben, dann können wir zu Jesus gehen und sagen, füll mich mit deiner Freude, begegne mir ganz neu, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes ist ja bereits durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen. Und an anderer Stelle heißt es, dass die Liebe alle Furcht austreibt. Und die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein, jetzt und hier. Mitten im Alltag, mitten in Finsternis soll die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Und diese Freude, die soll nicht nur so ein bisschen ein zartes Lächeln erzeugen. Wenn es in Matthäus 5 heißt, selig sind, glückselig, die verfolgt werden, dann heißt es dort, wenn man es genau übersetzt, außer sich sein vor Freude. Außer sich sein vor Freude. Man könnte fast sagen, ausrasten vor Freude. Warum? Weil wir eine Erlösung haben, die in Ewigkeit besteht. Weil wir wissen, Jesus kommt und er ist jetzt schon hier. Er ist bei uns alle Tage. Er ist Immanuel. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes in dieser Stelle hier, nämlich er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Was bedeutet das? Wir wissen aus anderen Stellen, dass wir eben, auch hier steht es ja auch, dass wir zur Gemeinde Jesu gehören und damit zu seinem Leib. Ja, jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist ein Glied am Leib Jesu. Und das bedeutet, wenn jetzt hier steht, alles hat Gott den Füßen von Jesus unterworfen, dann braucht man ja nicht lange überlegen, was bedeutet das? Auch wir sind mit Christus schon erhoben und auch uns hat Gott den Feind unterworfen. Ich kann das nur so lesen, oder könnt ihr das anders definieren? Wenn wir zum Leib Jesu gehören, wenn wir mindestens zu den Füßen gehören, vielleicht bin ich ja ein ganz kleines Licht und gehöre vielleicht, bin gleich der kleine Zeh. Dennoch ist auch der kleinste Zeh von Jesus hoch erhoben über alle Gewalt des Feindes und über alle Macht, die genannt werden kann. Ist das so? Warum erleben wir das dann nicht so? Vielleicht, weil wir ganz neu kindlich das glauben müssen, was das Wort Gottes sagt. Und weil wir auch nicht so sehr immer nur auf unsere Gefühle schauen und vor allen Dingen nicht wie Petrus auf Sturm und Wellen schauen, anstatt auf Jesus und dann immer wieder drohen unterzugehen. Und zum Glück fängt Jesus uns immer wieder auf. Wenn wir fallen, fängt er uns auf und richtet uns wieder auf. Aber noch besser wäre es, wenn wir lernen würden, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wenn wir auf das Wort Gottes schauen und wenn wir glauben, das, was das Wort Gottes sagt, ist wahrer als das, was ich erfahre. Dass wir nicht eine Erfahrungstheologie haben. Ich fühle mich so schlecht, ich erlebe so viel Bosheit. Also das ist die Wahrheit. Die Wahrheit steht im Wort Gottes und da steht, wir sind miterhoben. Und Paulus sagt an anderer Stelle, dass er uns hat mitsitzen lassen an himmlischen Orten oder in himmlischen Welten. Christus hat uns nicht nur Gott hat uns nicht nur mit auferweckt durch die Taufe, sind wir mitbegraben in den Tod von Jesus und dann wieder mit auferstanden. Er hat uns sogar mit erhoben, mit an himmlischen Plätzen. Die Erfahrung ist oft eine andere. Aber wenn wir immer mehr dem Wort Gottes vertrauen, dann machen wir die Erfahrung, dass wir Überwinder werden und dass wir zu Gott gehören und dass wir auch eine Autorität haben, die wir uns vielleicht gar nicht selber zugetraut hätten. Die Autorität kommt nicht aus uns, sie kommt von Christus. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, deswegen geht ihr hin und macht zu Jüngern alle Völker. Weil ich mit euch bin, weil ich alle Tage bei euch bin und in euch bin und durch euch wirke, Christus durch uns, deswegen haben wir dieselbe Autorität. Wir beten, wir reden, wir sprechen im Namen Jesus. Das heißt im Auftrag von Jesus. Ricardo kann das gut sagen, er kommt aus einer Firmenbranche, wo er einen Chef hatte, ja, und wo er im Namen dieses Chefs Dinge tun musste. Er konnte es in der Autorität von seinem Chef tun. Ich habe das auch erlebt. Und wenn Jesus Christus unser Chef ist und wir in seinem Namen etwas tun, dann haben wir die Autorität von Jesus hinter uns. Und dann muss der Feind fliehen. Der Feind hat Angst vor dem Namen Jesus. Er hat Angst vor dem Blut Jesu. Er hat Angst davor, vor dem Sieger von Golgatha, weil er genau weiß, ich bin besiegt. Aber er belügt die Menschen, die nicht an Jesus glauben, als hätte er noch die Macht. Und leider erleben sie es dann auch. Aber wir Christen, wir sollten den Unterschied machen. Wir sollten glauben, was Paulus sagt, wir sind miterhoben. Wir sind noch hier mit beiden Beinen auf dem Boden und mit dem Geist und mit dem Herzen schon im Himmel. Beides stimmt. In einer Zwischenzeit. Und wir erleben noch Leid, auch selber persönlich. Ich habe vor ein paar Jahren, haben wir unseren Sohn verloren, auf eine tragische Weise, das war schlimm. Wir erleben hier Leid, wir erleben Krankheit und dennoch sollen wir immer mehr auch den Sieg Jesu auch in unserem Leben erleben. Bis hinein, dass, was ich häufig in Gemeinden in der Verfolgung erlebt habe, Laos, Vietnam, Bhutan, wo man hinkommt, dass Christen erleben, dass Jesus heute noch heilt, dass er übernatürlich heilt. Das ist in vielen Ländern, auch in China, oft die, wenn man sagen, der Hauptweg, wie Menschen überhaupt Jesus kennenlernen, indem sie erleben, dass Jesus sie übernatürlich heilt. Es ist erstaunlich, was Gott in Ländern tut. Auch Iran ist so ein Beispiel, wie mächtig dort Gott durch Wunder und Zeichen wirkt. Und dadurch finden viele Menschen zu Jesus, weil sie erleben, dieser Gott ist ein mächtiger Gott, er hört Gebet. Und das ermutigt so sehr, wenn wir uns die Länder dann anschauen, es ermutigt so sehr zu sehen, was Gott in diesen Ländern tut, dass Verfolgung immer beides hat. Da ist oftmals große Verzweiflung, Traumatisierung, furchtbar schreckliche Dinge, die dort passieren und die wirklich auch manchmal mir sozusagen in die Nieren gehen, wenn ich das lese. Und dann lese ich, was Gott für Wunder tut und wie er so mächtige Dinge tut, wie er tröstet und heilt und wiederherstellt und wie die Kraft der Vergebung sichtbar wird, dass Menschen sich bekehren, weil ihnen vergeben wurde, weil die Verfolgten ihnen vergeben, die verfolgen. Und wir sollten auch für die Verfolger beten, weil sie sind ja genauso wie wir auf Gnade angewiesen. Und sie sind ja nicht schlechtere oder bessere Menschen. Wir sind alle vollkommen von der Gnade Gottes abhängig. Und all das, wenn wir das so lesen, wir dürfen vollkommen ermutigt sein und voller Hoffnung, voller Freude, weil wir mit erhoben sind und weil wir diese Autorität von Jesus haben. Wenn wir aus dieser Position des Miterhobenseins, des Mitauferweckseins beten, dann haben wir es ebenerdig zum Thron der Gnade. Ricardo und ich, wir haben vorher noch im Auto gebetet und wir waren in dem Augenblick gleichzeitig im Auto und gleichzeitig vor dem Thron Gottes. Ist so, ne? Man kann irgendwo im Wohnzimmer sitzen oder im Auto fahren oder im Zug oder im Flugzeug und wir können gleichzeitig vor dem Thron der Gnade sein. Der ist im Himmel, aber weil wir ja auch schon geistlich gesehen im Himmel sind, wir sind schon Himmelsbürger, können wir ebenerdig zum Thron der Gnade, der Zugang ist frei. Durch das Blut Jesu haben wir freien Zugang zum Thron der Gnade jederzeit, in das Allerheiligste, wo im Alten Testament nur einmal der hohe Priester einmal im Jahr hin durfte und er hätte sterben können. Deswegen hat man so eine Schnur an ihn gebunden, damit man ihn vielleicht rausziehen konnte, wenn er gestorben wäre. Wir haben durch das Blut Jesu freien Zugang jederzeit ins Allerheiligste, zum Thron der Gnade, auch zu unserem Vater, zu unserem Papa, aber lieber Vater. Wir müssen also nicht, wie andere Religionen, angestrengt irgendwelche Stufen erklimmen, um zu beten oder Erhörung zu finden. Wir müssen nicht religiöse Übungen machen, wir müssen nicht irgendwas Anstrengendes tun. Es ist alles Gnade. Wir dürfen einfach von jetzt auf gleich beten. Und wir wissen, in dem Augenblick stehen wir vor dem Thron der Gnade und dann steht hier, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn wir beten, dann hört der Himmel, wenn wir im Namen Jesus beten. Wenn wir vor allen Dingen im Willen Gottes beten. Wenn wir nicht sagen, Herr, segne meine Wünsche und tu das, was ich gerne so hätte, sondern ich möchte wissen, was willst du denn? Was ist auf deiner Agenda? Wenn wir lernen, im Willen Gottes zu beten, im Heiligen Geist zu beten. In Römer 8 steht, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit aufhilft. Wir wissen nicht, wie wir irgendwie beten sollen. Das wissen wir gar nicht. Wir können ohne den Heiligen Geist nicht wirklich beten. Wir können irgendwas religiös dahermurmeln, aber das ist nicht Gebet. Gebet ist, dass wir im Heiligen Geist das beten, was der Wille Gottes ist, was biblisch ist, was dem Wort Gottes entspricht und was in dem Augenblick auch das ist, was auf dem Herzen Gottes ist. Das müssen wir, dürfen wir ganz neu lernen. Und dann erleben wir Wunder, dass Dinge passieren, die ohne Gebet nicht passieren würden. Nämlich, dass wir Barmherzigkeit empfangen. Gott ist ein barmherziger Gott, er ist gnädig. Barmherzigkeit ist das, dass wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient hätten, die Hölle. Und Gnade ist, dass wir das bekommen, was wir nicht verdient haben, nämlich den vollen Segen in Christus. Den haben wir schon bekommen. Wir sind bereits gesegnet. Das ist der Unterschied. Barmherzigkeit, wir bekommen nicht das, was wir eigentlich verdient hätten. Und Gnade ist, wir bekommen das, was wir niemals verdienen können. 0% eigene Leistung, nur Gnade. Und so dürfen wir darum bitten und Gott gibt so gerne, weil er uns so lieb hat. Er gibt dir in deiner Situation. Und wenn wir beten für verfolgte Geschwister, was passiert? Es passiert etwas Gewaltiges. Nämlich, dass Gott mächtige Dinge tut, dass er seine Engel sendet, dass er den Heiligen Geist sendet als Tröster. Dass Menschen, die vielleicht irgendwo jetzt in einem Gefängnis sind, um Jesu willen, eine Begegnung mit Jesus haben wie nie zuvor und dass sie auf einmal anfangen zu freuen und sagen, ich möchte mit keinem Menschen der Welt tauschen, wenn ich Jesus jetzt so erlebe. Und all das sollten wir tun und dann auch das, was hier in Offenbarung 3, Vers 2 steht. Das ist der Vers, den Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, 1955 bekam, als er anfing, Christen in der Verfolgung zu besuchen. Er fing an in Warschau, in Polen, und hat dann immer mehr auch weiter in den Osten rein Christen besucht, hat ihnen Bibeln geschmuggelt und hat sie ermutigt, und dann wuchs der Dienst immer mehr. Und er bekam diesen Vers: Wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Und er kannte, das ist meine Berufung. Ich soll aufwachen zu Jesus und zu dem, was jetzt dran ist, und dann die stärken, die in der Verfolgung unbedingt meine Gebete und meine Unterstützung brauchen. Und das ist eine zweifache Aufforderung. Wache auf, Gemeinde Jesu, wach auf zu Jesus. Er kommt bald wieder, aber dann stärke das, was abzusterben droht. Trage du deinen Teil dazu bei, als Glied am Leib Jesu, dass die Gemeinde gestärkt wird. Es gibt keine zwei Gemeinden, die eine in der Verfolgung, die andere im Urlaub, sagte einer mal, ein Pastor Labib Nabanat aus den Palästinensergebieten, sondern es gibt nur eine Gemeinde. Wir sind hier nicht im Urlaub auf der Insel der Seligen, sondern wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Verfolgung ist das Normale im Neuen Testament und wir gehören zur verfolgten Gemeinde. Und wir haben einen Auftrag, wir sollten ihn den Rücken stärken. Das war zu allen Zeiten der Fall. Es gab immer die freie Gemeinde, die denen treu zur Seite stand, die verfolgt wurden. Das ist so wichtig, dass wir einander stärken. Ich möchte ein Lied singen an der Stelle. Wache auf, werde Licht. Ich nehme mal meine Gitarre. Das Lied habe ich vor 11 Jahren etwa gemacht und es, glaube ich, ist heute wichtiger denn je, dass wir das tun, was dieses Lied sagt: Wache auf, werde Licht. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Empfange neues Öl und neue Liebe umsonst und trinke von dem Wasser, das er schenkt. Werde wie ein Kind, das einfach nimmt und vertraut. Wer Ohren hat zu hören, merke auf. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Er klopft an deine Tür, er will schon lange zu dir. Verschließe nicht dein Herz, lass ihn hinein. Nimm dir Zeit mit ihm und warte still auf sein Wort. Wer Ohren hat zu hören, horche auf. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Heute ist die Zeit, später ist vielleicht zu spät. Hör auf sein Signal, mach die Augen auf, denn er kommt. Sein Kommen ist so nah, siehst du die Zeichen der Zeit? So viele werden blind und schlafen ein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt er dich ein. Wer Augen hat zu sehen, breche auf. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht,
seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über
dir. Und wir können das wirklich auch heute ganz neu als Entscheidung uns vornehmen. Ich möchte aufwachen, ich will stärken. Und vielleicht können wir uns zusammen eins machen in der Vision, die Open Doors schon seit vielen Jahren auf dem Herzen hat, nämlich: Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie daran unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Dass wir sie dabei unterstützen, dass Menschen gerettet werden. Wir können in diesem Missionswerk aktiv dabei sein, in der Einholung der Ernte, dass viele Menschen noch Jesus kennenlernen und gerettet werden. Und wir können unsere Geschwister stärken, dass sie das mit Mut und Freude und Weisheit und Liebe tun, dass sie bewahrt bleiben, dass sie viele offene Herzen finden. Und wir können heute Morgen so eine Brücke beschreiten, eine Brücke der Verbindung. Das finde ich so ein tolles Bild dafür, dass wenn wir beten, können wir über den Thron der Gnade Gottes bewirken, dass irgendwo in fernen Ländern Menschen ermutigt werden. In dem Augenblick, wo wir beten, passiert etwas. Gott erhört Gebet. Ein bekannter Missionär nahe, der im letzten Jahrhundert, 1958, verstarb, als er in seinem Stamm versuchte, Menschen für Jesus zu gewinnen und dann ermordet wurde. Jim Elliot, kennt ihr vielleicht Jim Elliot, der hatte mal Folgendes gesagt: Wenn wir beten, wird vieles geschehen, was nicht geschehen wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und wenn wir nicht beten, wird vieles nicht geschehen, was geschehen wäre, wenn wir gebetet hätten. Lass uns ganz neu glauben, dass wenn wir beten, dann wird Gott erhören. Wenn wir im Namen Jesus beten, dann passieren Dinge, auch wenn wir sie nicht alle mitbekommen. Gebet ist der Schlüssel für das, was Gott in der Welt tut. Vielleicht können wir einen Augenblick mal stille sein und einfach so einen Moment vor Gott sein und sagen: Herr, ich möchte gerne auch so ein Beter sein, gebrauche mich. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen aufschließen und einen Augenblick mal beten, dass wir, wer möchte, diese Entscheidung auch ganz neu trifft. Und wenn wir jetzt so weiter beten, dann frage ich mal so ganz einfach, wer möchte das gern tun? Wer möchte gerne Beter sein für verfolgte Geschwister? Regelmäßig, wenn es geht, ein Gebet am Tag, muss nicht lang dauern. Der kann doch kurz seine Hand heben, dann kann ich für euch beten. Wer möchte sagen, ich will das tun? Dann heb deine Hand. Dankeschön. Und das bete ich für alle, die diese Entscheidung so getroffen haben. Jesus, danke, dass du uns hilfst, durch deinen Geist das zu tun, dass wir vor den Thron der Gnade Gottes kommen, dass wir beten und dass wir einfach so, ja, diese Verbindung dann herstellen können. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns erinnerst, dass du uns deine Leidenschaft schenkst, ein Brennen, um zu beten für unsere verfolgten Geschwister. Und dafür danke ich dir. Amen. Wir haben auf unseren Plätzen dieses Heft gefunden und wenn man sich entschieden hat, ich möchte beten, dann ist es gut, wenn wir informiert sind. Denn wie wollen wir konkret beten? Irgendetwas beten, so: Herr, segne alle verfolgten Christen, Amen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wofür wir beten und welche Geschwister wir für Gott bringen. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses Gebetsheft haben, was ihr kostenlos bekommen könnt. Ich frage mal, wer bekommt es schon von euch? Einige. Ja, schon eine ganze Menge. Wunderbar. Wer es noch nicht bekommt, macht doch davon einfach Gebrauch und sag: Ich möchte es kostenlos erhalten, ich möchte informiert bleiben, auch ermutigt werden durch das, was immer wieder dort von Christen geschrieben ist, die Gebetserhörung erleben, die Gottes starkes Wirken erleben. Und das Besondere an diesem Gebetsheft ist dieser Gebetskalender. Den kann man so herausnehmen. Und dann hat man pro Tag so ein Gebet, das man konkret beten kann. Heute haben wir den 17. Ich lese mal vor, was heute steht. Tunesien. Marwa, so heißt sie. Marwa wurde wegen ihres Glaubens an Jesus von ihrer Familie verstoßen. Beten wir, dass Jesus Marwa mit einer neuen Wohnung versorgt und dass sie andere Christen kennenlernen, lernt, die sie im Glauben begleiten. Tunesien, Marwa wurde verstoßen von ihrer Familie wegen ihres Glaubens. Und beten wir für Marwa, dass sie eine Wohnung bekommt und dass andere Christen sie ermutigen. Wer möchte kurz beten? Vielleicht so ganz spontan ein Gebet sprechen. Ich lasse es kurz für Marwa beten in Tunesien. Amen. Seht ihr, so einfach ist es, ein Gebet zu sprechen, eine Minute, und es hat Macht. Nicht, weil wir Macht haben, sondern der allmächtige Gott, weil er jetzt darauf reagiert. Es wird jetzt geschehen. Und wer sagt, ich möchte gerne konkret weiterbeten, spezifisch, der kann gleich einfach hier mit dem Kuli, den dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen als Erinnerung, hier diese Karte, die man hinten sieht, einfach abnehmen. Schreibt euren Namen drauf, eure Adresse. Ich habe da vorne am Ausgang eine Box hingestellt, da könnt ihr gleich einfach die Karte reinwerfen und schon seid ihr dabei, bekommt jeden Monat kostenlos dieses Gebetsheft. Für Leute, die jetzt bei Zoom dabei sind, es gibt die Möglichkeit, das auch per Online zu bestellen, info@opendoors.de einfach hinschreiben, ich möchte gern das Monatsmagazin bekommen, oder ihr geht auf die Webseite opendoors.de/magazin oder ihr ruft diese Nummer an 06195 6767 100, oder wer so ganz mit Internet und so weiter vertraut ist, hier gibt es einen QR-Code, den könnt ihr jetzt gerade mal abscannen. Draußen irgendwo an dem Bildschirm, wo ihr gerade seid, könnt ihr ihn eben abscannen. Ich werde ihn nachher nochmal kurz einblenden. Und dann könnt ihr direkt auf die Webseite gehen und das Heft bestellen. Lasst uns einen Blick werfen in den Iran. Hier nochmal diese Karte und wir zoomen mal so rein in das Land. So richtig zentral mittendrin. Da, wo vor allen Dingen in muslimischen Ländern Christen am meisten verfolgt werden. Ein paar Zahlen zu Iran. Wie gesagt, auf dem Platz 8 unseres Weltverfolgungsindex. Dieses Land hat ca. 83,6 Millionen Einwohner, ca. 800.000 Christen. Wir schätzen da sehr konservativ, das sind rund 1%. Staatsreligion schiitischer Islam. Und die Verfolgungstriebkräfte ist einmal die islamische Unterdrückung, dann diktatorische Paranoia. Die Regierenden haben Angst, wenn die Gemeinde immer stärker wird, dann verlieren wir an Macht. Und das wollen wir nicht. Deswegen unterdrücken sie die Christen. Organisiertes Verbrechen und Korruption. Wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Film an, wo wir tiefer in die Situation des Landes hineinkommen und wie es unseren Geschwistern dort geht. Lasst uns diesen Film anschauen.
Prachtvolle Moscheen, Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen, der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden. Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens festgenommen zu werden.
Christen stehen ständig unter Druck, auch in den eher orthodoxen oder traditionellen Kirchen. Sie werden beobachtet, sie werden plötzlich inhaftiert. Da kann es sein, dass plötzlich die Polizei auftaucht in so einer kleinen Untergrundgemeinde. Vielleicht 12 Leute werden verhaftet, irgendwo gefangen genommen und dann verhört, geschlagen, gefoltert. Es werden Dinge konfisziert, ständig Beobachtung durch Geheimpolizei. Und manche Christen kommen dann auch in dieses berüchtigte Evin-Gefängnis. Dort ist es besonders schlimm. Christen werden oft grausam gefoltert, schreien vor Schmerzen. Und das ist wirklich eine harte Situation. Aber es gibt auch eine andere Seite der ganzen Medaille, nämlich, dass Christen bereit sind, in den Tod zu gehen für Jesus. Dass sie bereit sind, wie einer sagte, 50 Jahre im Gefängnis zu sein. Was ist das schon, sagte er, gegen eine Ewigkeit bei Jesus. Die haben so ein Feuer für Jesus, sie haben ihn so sehr lieb. Und sie erleben ihn übernatürlich in so einem starken Maße. Und sie machen Menschen zu Jüngern. Und immer mehr Iraner werden Christen, weil sie auch enttäuscht sind von dieser Revolution durch die Ayatollahs, durch Khomeini damals. Sie sind enttäuscht. Sie gehen kaum noch in die Moscheen. Die werden immer leerer. Und sie suchen nach dem Sinn des Lebens. Und sie werden vom Heiligen Geist vorbereitet für das Wort des Evangeliums. Und dann treffen diese Christen auf vorbereitete Menschen. Ich nenne das gern schon mal die Personen des Friedens. Sie haben schon eine Offenheit für Gott. Man könnte sie auch einfach PDF nennen. Das kennen wir. Personen des Friedens, PDF, ja, kann man sich gut merken. Und sie lassen sich leiten vom Heiligen Geist zu diesen Menschen. Und dann sagen sie ihnen in aller Freimut das Evangelium. Und viele nehmen Jesus an. Sie sind schon vorbereitet. Viele durch übernatürliche Begegnungen mit Jesus. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Träume und Visionen, mit denen Jesus Menschen begegnet, gerade in der muslimischen Welt. Da können wir beten, dass es weitergeht. Und dann ist es oft leicht, diese Ernte einzusammeln. Aber es ist dann manchmal sehr hart. Es gibt aber tolle Evangelisationsmethoden oder auch Leute, die von außerhalb das Evangelium in den Iran hinein verkündigen. Es gibt zum Beispiel einen Fernsehsender in Amerika, der von einem Mann, der aus dem Iran kam, dort gegründet wurde, ein Pastor Hormoz Shariat. Und er betreibt einen Sender und macht Live-Sendungen sozusagen, und es rufen dann oftmals Menschen an und bekehren sich schon am Telefon, weil Gott sie vorbereitet hat. Und sie schauen sich vielleicht schon jahrelang diese Sendung an und können manche Verse schon auswendig. Und dann hat sich Pastor Hormoz gewundert, woher weißt du das alles? Ja, ich habe immer deine Sendung gesehen. Und weil sie vielleicht keine Bibel haben, können sie schon vieles aus der Bibel auswendig. Und es gab einen jungen Leiter, 22 Jahre alt, der musste ins Gefängnis und wurde dort schwer gefoltert, weil er an Jesus glaubt. Und der ist mit Pastor Hormoz in Verbindung. Und dann kam er mal für eine Woche raus, weil die sagten ihm, geh in die Klinik und lass dich behandeln und dann komm wieder und dann kannst du weiter deine Haftstrafe absitzen. Und in dieser Woche hat er den Pastor Hormoz angerufen, das war gefährlich. Und dann hat er, und wie das weitergeht, ich zeige euch mal ein kleines Video. Und das ist so erstaunlich, wie dieser junge Mann dann auf die Frage reagiert. Lass uns das mal anschauen.
Die Verfolgung im Iran ist eine Reaktion auf das Gemeindewachstum. Die Regierung ist schwach und hat Angst vor der wachsenden Zahl der Christen. Sie wissen nicht, was sie mit ihnen machen sollen. Die Gemeindegründer, junge Menschen, setzen täglich ihr Leben aufs Spiel, indem sie rausgehen, Leute besuchen, unterrichten und Gemeinden gründen. Das ist sehr gefährlich. Da ist zum Beispiel dieser junge Mann, einer unserer Leiter. Erst vor ein paar Wochen war er im Gefängnis. Ein junger Mann, 22 Jahre alt. Er wurde gefoltert. Dann ließen sie ihn für eine Woche frei, damit er medizinisch versorgt werden kann, weil er durch die Folter körperliche Schäden erlitt. Sie sagten ihm,
Lass dich eine Woche medizinisch behandeln. Dann komm zurück und erfülle den Rest deiner Haftstrafe. Während er draußen war, rief er mich an, was sehr gefährlich ist. Denn wenn sie ihn dabei erwischt hätten, wäre er in großen Schwierigkeiten gewesen. Er rief mich also an und ich dachte, oh meine Güte, dieser junge Leiter, 22 Jahre alt, er möchte mit mir sprechen. Was wird er mich wohl fragen? Er wird mich womöglich fragen, wo war Gott, als ich gefoltert wurde? Warum hat Gott mir erlaubt, in dieses Gefängnis zu gehen und gefoltert zu werden? Warum hat er mich nicht bewahrt? Und übrigens, Pastor Amos, wo warst du, als ich gefoltert wurde? Was hast du getan? Du sitzt da und ich bin im Gefängnis in Gefahr. Es ist auch deine Schuld, dass ich dort bin. Also bereitete ich mein Herz und meinen Geist darauf vor, wie ich mit ihm reden würde. Ich nahm das Telefon und war schockiert, weil dieser 22-jährige junge Mann mir erzählt, Pastor Amos, es war eine Ehre für mich, für Jesus gefoltert zu werden.
Ja, was für ein Zeugnis, was für eine Aussage, was für eine Reife in diesem jungen Mann, der bereit war, für Jesus zu leiden und das sogar als Privileg empfindet. Wir können für diese Christen beten, dass sie mitten in so einer harten Situation, wo sie vielleicht gerade gefangen genommen wurden oder wo sie ihren Job verlieren oder wo sie fliehen mussten oder wo sie ins Gefängnis kommen und hart geschlagen und gefoltert werden, wo sie verzweifelt sind. Wir können jetzt gleich für sie beten, dass Jesus so ihnen beisteht, dass sie sich selber nicht wiedererkennen. Dass sie auf einmal merken, hier wachse ich über mich hinaus, hier ist auf einmal eine Gnade, hier ist auf einmal ein Gehaltensein von Jesus, wie sie das vielleicht nie zuvor erlebt haben, weil wir beten. Weil wir beten. Und wir sind wichtig. Wir sind wichtig heute Morgen. Glaubst du das? Wir sind wichtig, dass wir beten. Lass uns noch einen kurzen Aufruf von diesem Pastor Hormos hören und dann lass uns gleich ins Gebet gehen. Ich werde jetzt ein Video gerade mal überspringen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Genau.
Lasst uns unsere Meinung über den Iran ändern. Lasst sie wissen, dass ihr für sie betet und an sie denkt. Immer wenn ich einen westlichen Christen in meinem Programm habe, sind die Leute aus dem Iran so ermutigt. Sie sagen, wir wussten nicht, dass sie überhaupt an uns denken. Wir wussten nicht, dass sie für uns beten. Das ist so ermutigend. Sie haben ein angenehmes Leben und sie denken an uns. Und sie geben, sie beten und sie spenden ihre Zeit und ihr Geld, um uns zu helfen. Das ist so ermutigend. Lasst uns für die Leute und die Verwandlung des Iran beten. Aber lasst uns auch dafür beten, dass hohe Regierungsbeamte und die religiösen Führer des Islams sich zu Christus bekehren.
Wenn wir jetzt beten, lasst es uns so tun, dass wir mitleiden, mitempfinden. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Dass wir jetzt wirklich auch ein bisschen eintauchen und mit Leidenschaft beten und sie vor den Thron der Gnade bringen. Iran, bete mit, dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie sich mutig zu Jesus bekennen, dass die Gemeinde Jesu wächst. Für Bewahrung der Konvertiten im Untergrund, für die inhaftierten Christen, für die vielen noch unerretteten Muslime und für die Regierung. Und ich schlage vor, dass wir jetzt eine kurze Zeit haben, wo wir beten, wo einzelne von euch gerne beten. Vielleicht kurze Gebete mit einem Punkt, sodass viele beten können. Und ich werde gleich zum Abschluss beten und im Hintergrund ein bisschen leise Musik, möglichst leise aber. Und dann lasst uns eine Zeit des Gebets haben. Herr, danke, dass wir jetzt vor dem Thron der Gnade stehen dürfen und dass wir jetzt wissen, es kommt Hilfe von dir. Es kommt Trost. Und das wollen wir jetzt von dir erbitten. Herr, lass du jetzt Trost, Gnade und Freude fließen von deinem Thron. und dass Christen in starker Bedrängnis im Iran jetzt erleben, dass du bei ihnen bist, dass sie nicht allein sind. Ja, du kannst auch Schmerzen nehmen und Leid mildern, heilen, wiederherstellen. Herr, das bitten wir alles jetzt, dass du deine Gemeinde so stärkst, dass sie erstaunt ist über das, wie sehr du mit ihnen bist, wie sehr du dich ihnen zugewandt hast und dass du wirklich Immanuel bist, Gott mit uns. Das wollen wir jetzt erbitten, Herr. Lass es jetzt mächtig in das Land hineinfließen, da wo Christen jetzt gerade besonders diese Hilfe brauchen. Und stärke deine Gemeinde, lass sie wachsen. Wir bitten dich für die Verfolger, auch für die Regierung, dass viele von ihnen auch erkennen, dass du der Weg bist, Jesus, und nicht der Islam, nicht Allah, nicht der Koran. Jesus, lass sie das erkennen. Schenk, dass auch aus diesen Kreisen noch viele dich finden können. Herr, wir haben immer wieder gehört von Imamen, die dich heimlich anbeten, schon in der Moschee, weil sie wissen, dass du eigentlich der Weg bist. Herr, lass sie mutig werden und dich verkündigen und lass andere Imame und andere Vertreter dieser Religion dich finden. Auch die Regierung, Herr, bitten dich, dass du auch da Gnade gibst, Herr. Barmherzigkeit sichtbar machst, Jesus. Und dass viele vorbereitet sind in Iran, wenn Christen ihnen begegnen und ihnen von dir erzählen, Jesus, dass sie vorbereitet sind und dich als Retter annehmen. Danke, Jesus, für deinen Segen im Iran und dass es so ein Vorbild ist, wie diese Christen mutig zu dir stehen. Und in allen anderen Ländern, Herr, danke, dass deine Gemeinde wächst. Die Verfolgung nimmt zu, das heißt, auch die Gemeinde nimmt zu und du verherrlichst dich durch sie. Danke, Jesus. Amen. Ja, zum Schluss nochmal die Möglichkeit, der Hinweis, lasst uns weiter beten und wer möchte, kann auch diesen QR-Code nutzen. Bestellt das Heft, damit ihr weiterbeten könnt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Abonnenten haben wollen. Wir wollen gerne, dass mehr und mehr Gebetspartner hinter den Geschwistern stehen, die unser Gebet so dringend brauchen. Sie brauchen unsere Hilfe und lasst uns das tun. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eine betende Gemeinde seid, dass ihr da weiter dran denkt. Seid cool einfach hier, super, dass wir heute Morgen hier sein durften und dass wir weiter verbunden bleiben mit diesem Thema in Jesus. Und Jesus kommt bald wieder und da freuen wir uns drauf und euch Gottes Segen als Gemeinde. Dankeschön. Der Segen kommt gleich erst, oder soll ich den? Dann kommst du gleich. Ja, wer möchte, mag noch aufstehen für den Segen. Ich habe ihn mal genommen aus einer neutestamentlichen Stelle von Paulus. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns, den Heiligen, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das möge uns Gott schenken, diese Offenbarung. Amen. Gott segne euch.